Ich kann euch jetzt nicht einen guten Morgen wünschen, wie sonst immer so Sonntag, aber einen guten Abend wünsche ich uns allen zusammen hier auf unserem Mittwochsgottesdienst. Normalerweise sollte hier Jörg stehen, aber Jörg ist immer noch ein wenig verhindert. Er soll sich auch richtig auskurieren, damit er dann doch hoffentlich bald wirklich vollkommen gesund wieder hier stehen kann und weitermachen kann. Und ich habe auch beschlossen, nicht über Offenbarung heute zu sprechen, aus mehreren Gründen. Auch weil ich die Offenbarung oft doch nicht so ganz einfach finde. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, es wäre unmöglich, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit so viel in Jesaja gelesen und ich dachte, ich mache doch einfach mal Jesaja. Wann habt ihr zuletzt Jesaja mal gelesen? Vielleicht habt ihr das jetzt neulich mal gelesen, aber das macht nichts. Dieses Buch, dieser Prophet, ist schon auch ganz besonders. Und bevor ich anfange, darüber zu sprechen, lass uns noch mal zusammen kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu uns redest und dass dein Wort als Ganzes zu uns redet. Danke, dass du uns zwei Testamente gegeben hast, das Alte und das Neue Testament, und dass du sie selber verbindest. Jesus, danke, dass wir dich als verbindenden Punkt sehen dürfen. Und wir bitten dich, dass du dich heute uns offenbarst, dass du zu uns redest, dass du selber uns Dinge aufmachst, dass wir ja von dir lernen. Und dass es wirklich so ist, je mehr wir dich suchen, desto mehr finden wir dich. Und je mehr wir dich suchen, desto mehr wir dich finden, wir dich auch mehr lieben, wie wir das im englischen Lied gesungen haben. Wir bitten dich, dass es heute geschehen mag, und so segne du uns jetzt beim Betrachten ja einiger Punkte hier aus Jesaja. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, Jesaja ist der erste große Prophet im Alten Testament. Da ist ja diese Aufteilung ganz deutlich, dass zu einem bestimmten Punkt im Alten Testament die Propheten kommen. Und Jesaja ist einer der großen Propheten. Einer, der ziemlich viel geschrieben hat. Es sind 66 Kapitel in dem Buch Jesaja. Also es ist ein ziemlich langes Buch. Nach dem Buch der Gesänge, glaube ich, so ziemlich das längste. Und dieser Prophet, den hat Gott gebraucht, zu reden zu verschiedenen Volksgruppen. Und er selber fängt ja damit an, in Jesaja 1, Vers 1, hier heißt es: die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Also er durfte etwas sehen, ihm wurde etwas gezeigt. Er hat etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben. Und das ist ja das Besondere bei den Propheten, dass sie oft Sachen sehen durften, die anderen verborgen war. Nicht unbedingt, weil es so kompliziert war, aber weil sie einfach auch ihre Augen oft verschlossen haben. Und dann sagt er weiter, wann er das gesehen hat. Er lässt uns da nicht einfach so raten, wann diese Zeit war. Er sagt deutlich die Zeit, in der er gesehen, geschaut hatte und Sachen gezeigt bekommen hat. Und zwar in den Tagen von Uzia, Jotam, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Also vier Könige hat Jesaja begleitet, ein Stück weit begleitet, durch sein prophetisches Reden. Und wir wissen in etwa, wann diese Könige geherrscht haben. Und so kann man ziemlich deutlich sagen, dass Jesaja wahrscheinlich im Zeitraum von 740 vor Christus bis 680 vor Christus gelebt und gewirkt hat. Also ganz schön weit zurück. Ganz schön weit zurück vor dem Kommen von Jesus Christus auf diese Erde. Und da hat er Dinge gesehen. Da wurde ihm etwas gezeigt, ihm etwas offenbart. Und ich will jetzt nicht durch das ganze Buch Jesaja gehen. Das ist sowieso unmöglich. Selbst das Durchlesen von 66 Kapiteln, das nimmt schon auch Zeit in Anspruch. Das schaffen wir sicherlich nicht in dieser, was ist das, halben Stunde, ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde. Aber ich möchte einige Lichtblicke oder einige Sachen herausnehmen, und zwar Dinge, die auf Jesus Christus hinweisen. Es ist ja interessant, dass jemand 740 bis 680 vor Christus wirkt, Sachen über Jesus sagen konnte. Das war ja so viel vor unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob Luther damals, als die Reformation stattgefunden hat, sehen konnte, was 500 Jahre später sein würde. Wahrscheinlich konnte er sich das gar nicht vorstellen, und er hat auch nicht prophezeit darüber. Ist es auch ganz gut so. Aber Jesaja, er konnte so lange Zeit voraus sehen und uns etwas sagen über Jesus. Und das ist das Interessante dabei. Und da haben die Theologen natürlich immer hin und her gerätselt und haben gesagt, wie kann das möglich sein? Und hat man versucht, das ein bisschen umzugestalten, zu sagen, er hat doch wahrscheinlich viel später geschrieben. Und dann wurde dieses Buch Jesaja eigentlich richtig zerrissen. Man hat es in drei Teile geteilt und hat gesagt, das eine ist vor der babylonischen Gefangenschaft, das andere ist während der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden und der dritte Teil ist nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden. Und so sind dann drei Jesajas daraus entstanden. Man versuchte halt irgendwie das für sich greifbarer zu machen, wie jemand so vorausschauen konnte. Man wollte es nicht wahrhaben, wie jemand die babylonische Gefangenschaft so sehen konnte und wie jemand Jesus so sehen konnte. Auf jeden Fall war Jesaja vor Jesus geschrieben worden, das ist schon mal ganz sicher. Und auch wenn es nur 300 Jahre vor Christus wäre, wäre es schon etwas ganz Besonderes. Nun hat er aber zwischen 740 bis 680 vor Christus geschrieben und geweissagt. Und was hat er gesehen? Was hat er über Jesus gesehen? Und jetzt nehme ich so ein paar Punkte heraus. Und zunächst einmal Jesaja Kapitel 7. Jesaja 7 kommt nach Jesaja 6. Ist ja normalerweise ziemlich klar. Und in Jesaja 6, da wird Jesaja in den Thronsaal Gottes hineingenommen. Und da erlebt er etwas ganz Besonderes. Er sieht da den Herrn auf dem Thron. Er kann sicherlich nicht richtig ausmachen, wie dieser Herr ist. Es war nur ein Glanz, den er sehen konnte. Aber es hat ihn so umgeworfen. Es hat ihn dahin gebracht, dass er sagte, ja, ich lasse mich senden. Ich lasse mich senden, zu sprechen zu einem hartnäckigen Volk. Ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen, zu Menschen zu reden, die gar nicht hören wollen, denen es anscheinend zu einer Zeit ziemlich gut ging und die gar nicht wissen wollten, dass vielleicht ihr Weg ein Holzweg ist. Die wollten nicht wissen, was Gott dort passiert. Und das habe ich ja auch schon letzten Sonntag gesagt. Die haben gesagt, erzähl uns lieber Täuschungen. Erzähl uns lieber irgendetwas. Aber erzähl uns nicht die Wahrheit. Wir wollen sie gar nicht hören. Uns geht es doch gut. Wir leben in einer guten Zeit. Lieber möchte ich etwas Positives hören. auch wenn es eine Lüge ist, aber ich möchte nicht wirklich die Wahrheit wissen. Und ich denke, in etwa so leben die Leute heute auch, dass man sagt, die Wahrheit interessiert mich gar nicht so sehr. Ich lasse mich mit allen möglichen Argumenten täuschen. Hauptsache, ich muss mir nicht Gedanken machen über meine Kondition, über meine Sünde, über mein Leben. Hauptsache, ich brauche darüber nicht nachzudenken. Lieber lebe ich mein Leben und mache mir meine eigene Theologie zusammen oder auch keine Theologie. Lebe einfach so. Ja, Jesaja hat Gott gesehen. Und er hat den Leuten gepredigt. Er musste es tun. Er wollte es aber auch tun. Aber inmitten aller seiner Predigten diese wunderbare Zeichen, die er zu sehen bekommen hat. Okay. Lass uns einmal jetzt in Jesaja 7 hineinschauen. Und zwar ist das jetzt ein Wort zur Zeit von Ahas. Ahas war ein König und der war von dem Nordreich Israel bedroht und hatte Angst, dass sie einfallen würden. Und Jesaja sagt ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 10. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Jesaja sagt, ey, dir fällt das schwer zu glauben, aber fordere doch ein Zeichen. Du wirst sehen, es wird bestätigt werden. Du brauchst keine Angst zu haben. Selbst wenn du in der Tiefe oder in der Höhe etwas forderst, es wird erfüllt werden. Aber Ahas, der ist ja sehr gläubig, er sagt, Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht prüfen. Allerdings war das jetzt nicht so, dass er sagen wollte, ich glaube auch ohne ein Zeichen, so war es nicht. Er hatte seine Ideen gehabt, wie er mit dem Problem umgehen würde. Er hatte seine Gedanken, wie er das Problem Israel beseitigen könnte. Er hatte schon einen Plan sich ausgemacht. Er wollte diesen assyrischen König bitten, dass er kommt und aufräumt Israel und somit das Problem beseitigt. Aber Gott gibt dem Ahas die Möglichkeit, eine besondere Erfahrung zu machen, die er ablehnt. Und dann heißt es weiter, da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Ihr habt euch Sachen vorgenommen zu machen. Und das ist eigentlich nur zum Gähnen. Es ist so, ja, so falsch. Es sind eure Gedanken, die so verkehrt sind. Und Gott sagt, jetzt Vers 14, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Emmanuel nennen. Soweit erstmal die Lesung aus Jesaja 7. Jesaja prophezeit, dass Ahas ein Zeichen bekommen wird. Er wollte kein Zeichen fordern, aber er würde ein Zeichen bekommen. Gott hat das festgesetzt. Er hat gesagt, ich gebe dir ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen, das Zeichen ist, dass eine Jungfrau schwanger wird werden und einen Sohn gebären und ihm einen besonderen Namen geben, und zwar Emmanuel. später heißt das, dass bevor er, ich kann es auch schnell mal lesen, Ruhm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Das war jetzt Vers 15. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein von diesen beiden Königen, von dessen beiden Königen dir graut. Also, bevor dieser Junge wirklich richtig begreifen kann, wird das Land frei sein. Das ist das Zeichen, das eigentlich Jesaja dem König Ahas gibt. Aber dahinter stehen weitere Wahrheiten, die sicherlich mehr bedeuten. Wenn eine Jungfrau schwanger geworden ist, dann war es sicherlich nicht durch den Heiligen Geist. Da war es sicherlich irgendwie eine Schwangerschaft, die stattgefunden hat, eine Zeugungsschwangerschaft, die stattgefunden hat, und da ist ein Junge geboren, und irgendwann, nach, sagen wir mal, 1,5 Jahren, ist das Land frei, in etwa so diese Zeitrechnung. Aber eine Jungfrau wird schwanger werden. Wir lesen das dann in Matthäus. Und dieser Vers wird genauso darauf bezogen. Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren worden. Wir können Matthäus 1,18 aufschlagen. Wir kennen diese Botschaft als die Weihnachtsbotschaft. Da wird sie auch immer wieder gelesen. Es ist dann eine Botschaft, die wir sicherlich schon so gehört haben. Und hier heißt es, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Eine Jungfrau ist schwanger geworden. Das ist eine Sache, die nicht in den Kopf der Menschen hineingehen will. Aber das ist eine Wahrheit, die über Jesus gesagt wird. Wir sehen auch die Reaktion von Josef. Josef, der wollte nämlich nicht sie bloßstellen. Und er hat versucht, alles mit ihr zu tun, damit sie, die Maria, nicht irgendwie beschämt aus der ganzen Situation herausgeht. Und letztendlich wird Josef gezeigt, ey, das ist von mir geschehen. Mach dir da keine Gedanken. Nimm sie dir zur Frau. Und es wird alles gut sein. Aber eine Jungfrau wird schwanger. Das, was Jesaja gesehen hat, das, was Jesaja selber wahrscheinlich nicht verstehen konnte, was er da gerade sagen musste, diesem König Ahas, ist hundertprozentig wahr geworden mit Jesus. Eine Jungfrau ist schwanger geworden vom Heiligen Geist und hat einen Sohn auf diese Welt gebracht. Und sein Name soll Emmanuel heißen. Jesus Christus ist der wahre Emmanuel. Emmanuel heißt ja auf Deutsch Gott mit uns. Dieser Name ist das Programm Gottes auch gewesen. Gott mit uns. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit Gott mit uns ist. Damit wir nicht alleine gelassen sind. Damit wir nicht irgendwie alleine irgendwie herumkrepeln müssen. Nein, Gott hat uns nicht alleine gelassen. Er ist zu uns gekommen. Er ist mit uns. Er ist Emmanuel. Das war die erste Prophezeiung, die Jesaja so deutlich über den kommenden Messias gesehen hat, die er so präsentieren und aussprechen konnte. Dann hat er aber auch nicht nur gesehen, dass er ja von einer Jungfrau geboren worden ist. Er hat auch etwas über seine Familie gesehen. Und da schauen wir jetzt in Jesaja Kapitel 11 hinein. Seine Familie. Das Kapitel 11 ist sehr interessant, weil es so ein Mischkapitel ist zwischen der Verheißung über den Messias, aber auch noch einer Sicht darüber hinweg, das, was wir noch, auch noch nicht erlebt haben. Und zwar darf Jesaja auch etwas zum tausendjährigen Reich sagen. Das steht noch vor uns. Das ist in Jesaja Kapitel 11. Aber das wird nicht unser Thema heute sein. Darüber könnten wir nochmal uns Zeit nehmen und darüber sprechen. Ich möchte einfach mal am Anfang anfangen. Und hier heißt es in Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Also ein Baum. Ein Baum wird abgehauen. Und er ist dann, er ist umgefallen. Er liegt dann da und verrottet wahrscheinlich irgendwie. Oder er wird zum Brennholz oder was weiß ich wozu genommen. Er ist abgehauen. Und hier wird gesagt, von dem Stumpf Isais. Isai war der Vater von David. Und das Bild, was da gegeben wird, die Nachkommenschaft Davids, die Königsherrschaft, die David gegeben worden ist, wird abgehauen werden. Das ist auch geschehen. Bei der babylonischen Gefangenschaft ist der letzte König hinweggeführt worden nach Babylon. Und das war auch noch eine Sicht vor Jesaja. Das war noch nicht geschehen, als Jesaja diese Worte sagten. Aber er wusste schon, es wird passieren. Dieser Baum, der Stammbaum Davids, er wird umgehauen werden. Die Königsherrschaft von Juda wird aufhören. Das hat Jesaja schon gesehen, dass das passieren wird. Und es ist auch passiert, dass dann nach der babylonischen Gefangenschaft eigentlich Israel nie wieder einen wirklichen König hatte. Es gab dann eine kleine Zeit, wo die Makkabäer einen Herrschaftsbereich angefangen hatten, aber es war nicht mehr so, dass da ein König aus der Linie Davids geherrscht hätte. Dieser Baum, dieser Stammbaum Davids, wurde abgehauen. Und dennoch hatte Gott ja David eine Verheißung gegeben, dass seine Königsherrschaft für ewig bestehen würde. Wie kann das sein? Jesaja erklärt es hier. Aus dieser Wurzel, die noch geblieben ist, dieser Stamm ist abgehauen worden, aber da ist noch immer eine Wurzel geblieben. Und da kommt ein Spross hervor. Da wächst was Neues heraus. Und aus diesem Spross entsteht Frucht. Und das ist das Schöne, hier zu sehen, wie Jesaja Jesus sieht. Er sieht Jesus als jemand, der hervorsprost aus dem Wurzelwerk, was schon längst gelegt, was schon längst wächst. Wir singen ja das dann zu Weihnachten auch, dass ein Spross, wie heißt denn dieses Lied? Ein Ross ist entsprungen, genau. Ein Ross ist entsprungen, genau. Also kein Carsten-Ross. Da ist eine neue Pflanze aufgegangen. Und eine Pflanze, die für alle Ewigkeiten bestehen bleibt. Und zwar nicht in David als den König, sondern als in dem Nachkommen Davids, dem Jesus Christus. Und daran hat bestimmt keiner mehr richtig geglaubt, während der Gefangenschaft und nach der Gefangenschaft, dass das jemals wieder wahr werden könnte. Und doch ist es genauso geschehen. Wir lesen dann die Erfüllung in Matthäus 1, Verse 1 und Verse 6. Und da wird deutlich gesagt, dass Jesus aus der Stammeslinie Davids hervorkommt. Er kommt aus der Wurzel Davids hervor. Und auch das ist wieder eine Sicht, die Gott dem Jesaja so besonders geschenkt hat. Und dann weiter hat Jesaja gesehen, dass Jesus der Gesalbte sein wird. Jesaja 11, Vers 2, da heißt es: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Da kommt ein Spross hervor. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das war im Alten Testament eigentlich selten der Fall, dass jemand lebte, auf dem auch der Geist des Herrn ruhte. Der Geist des Herrn, der kam immer wieder herab. Er salbte Könige, er salbte Propheten. Aber auf diesem Spross, auf dem würde der Geist des Herrn ruhen. Ruhen heißt, da ist er zu Hause, da kann er sich ausruhen, da wohnt er. Auf Jesus ist der Geist des Herrn gekommen. Und wir lesen das in Matthäus 3, 16. Und zwar gleich nach der Taufe. Da, das ist ein Zeugnis, das nicht irgendwie jemand sich ausgedacht hat, sondern das haben auch Leute gesehen. Die haben es gemerkt, dass es so ist. Matthäus 3, 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Er sah es selber. Und auch andere haben das gesehen. Auch andere wurde das bestätigt, dass er der geliebte Sohn ist. Der Geist des Herrn ist auf ihn gekommen. Der Himmel hat sich geöffnet für ihn. Jesaja, 740 Jahre vor Christus, oder wenn wir den kürzesten Zeitraum nehmen, 680 Jahre vor Christus, konnte er sehen, dass ein Gesalbter kommen würde, auf den die Verheißung hundertprozentig so übereinstimmt, dass auf ihm der Geist des Herrn ruhen wird. Dann will ich noch einen weiteren Punkt wählen. Ich komme überhaupt nicht mit meinem Zettel hier durch, aber das ist auch nicht schlimm. Wir machen jetzt einen Sprung in Jesaja. Jesaja hat seine Geburt, Jesu Christi Geburt, gesehen, vorhersehen können. Ihm wurde das gezeigt. Er hat gesehen, aus der Familie er kommen würde, aus der Stammeslinie von David, dem König. Er konnte sehen, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass der Heilige Geist auf ihm ruht. Aber er konnte auch seinen Tod schon sehen. Er konnte schon ganz genau sehen, wie es sein würde. Und zwar in Jesaja Kapitel 53. Das ist ja dieses Kapitel, ich habe kurz darüber auch schon bei der Taufe gesprochen. Dieses Kapitel genau hatte damals dieser Äthiopier gelesen, als er auf dem Weg durch diese Wüstenstraße war. Und er sagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, worüber er hier redet. Über wen er hier redet. Ist es jetzt über sich selber? Spricht er über jemanden anderen? Spricht über das Volk Israel. Es gab so viele Theorien über dieses eine Kapitel. Und keine Theorie passte da wirklich. Über wen hat er gesprochen? Und da war es Philippus, der es erklärt hat. Heute mache ich das in seiner Stadt. Es wäre besser, wenn Philippus auch hier uns das erklären könnte. Aber er ist schon länger bei dem Herrn. Deswegen muss das jemand anders übernehmen. Jesaja 53, Vers 9. Und man gab ihm beim Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Er wurde mit Verbrechern zusammen gekreuzigt. Er ist gestorben inmitten von Verbrechern. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Er ist gestorben unter Verbrechern. Aber man hat ihn auch in eines reichen Mannes Grab gelegt. Und wir wissen, das ist genauso gewesen mit Jesus Christus. Gekreuzigt unter Kriminellen. Als einen Verbrecher hingerichtet. Aber dann doch begraben in Josefs Grab, der ein reicher, wohlhabender Mensch war. Wie konnte Jesaja das sehen? Wie konnte er sowas schreiben? So viele Jahre voraus. Es wurde ihm gezeigt. Es kam nicht aus seinem Mist. Es war nicht etwas, was er sich ausgedacht hat. Es war nicht etwas, was er sagte, okay, das könnte interessant sein, ich schreibe mal diese Theorien auf. Er konnte es sehen. Und genau so ist es passiert. Und damit hat Jesaja ziemlich deutlich beschrieben, den Tod von Jesus Christus. Und man kann noch viel mehr hier aus dem 53. Kapitel lesen. Man kann so vieles hier herauslesen, die hundertprozentig auf Eigenschaften, die auf Jesus Christus zustimmen. Und wenn wir Zeit haben, werden wir das dann noch sehen. Aber das ist erstmal das, was ich jetzt erstmal so sagen möchte. Jesaja hat den Ursprung von Jesus, seine Familie, seine besondere Salbung, seinen Tod gesehen und darüber gesprochen. Er hat aber noch mehr gesehen. Er hat auch die Eigenschaften von diesem König, der kommen sollte, gesehen. Er hat gesehen, wie er sein würde. Und zwar, das haben wir jetzt auch schon gelesen, in Jesaja Kapitel 11. Da wird gesagt, dass der Geist der Weisheit und des Verständnisses auf ihm ist. Er war voller Weisheit. In Lukas Kapitel 2, Vers 40, da lesen wir das dann. Und hier heißt es, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Ein junger Mann, der wächst heran. Und Lukas sagt, dieser Junge, er wächst auf und er erstarkt, erfüllt mit Weisheit. Jesus war voller Weisheit. Der Geist der Weisheit war auf ihm. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 11. Und da lesen wir auch in Jesaja Kapitel 11, Vers 3, dass er eine geistliche Unterscheidung hat. Und zwar in Vers 3 heißt es, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nichts richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Er konnte mehr sehen. Er musste sich nicht auf Spekulationen von Menschen verlassen oder auf das, was Menschen oft anderen vorspielen. Wir sind ja sehr gut im Vorspielen. Wir geben uns ja inmitten von anderen, von Leuten anders, als wir das vielleicht zu Hause im Privaten tun. Aber man konnte Jesus nichts vormachen. Er konnte es unterscheiden. Er konnte es sehen. Er konnte ganz genau sagen, okay, das ist richtig. Das ist auch wirklich wahr. Oder er konnte auch sagen, nee, das stimmt hier nicht. Wir lesen in Johannes 2, 25, Und da heißt es, ich lese auch noch 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Man musste ihm oder man konnte ihm nichts vormachen, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus hat diese Gabe der geistlichen Unterscheidung. Er konnte genau sehen, was in den Menschen ist. Das hat Jesaja schon gesehen. Er wusste, dass es so sein würde. Und hier wird bestätigt uns im Evangelium, so war es. Und Johannes, der dieses Evangelium schreibt aus einer geistigen Perspektive, er sagt, man musste Jesus nicht etwas erklären. Er wusste es. Man musste nicht erstmal ihm das darlegen und versuchen, irgendwie klar zu machen. Er wusste es. Wir können auch noch einmal Johannes 7, 24 dazu lesen. Richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Nicht nach dem Anschein, nicht nach dem, was man von außen sieht, sondern gerecht richten. Er wusste, was ein Mensch war. Und dann in Jesaja 11, Vers 4, da heißt es dann, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Eine seiner Eigenschaften war Gerechtigkeit. Er war gerecht. Er hat nicht irgendwie gerichtet, so wie es ihm gut dünkte. Er hat in Gerechtigkeit gerichtet. Und das, wie gesagt, sehen wir in Jesaja, dass er den Geringen richtet in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er hat nicht irgendwas gesagt. Er hat nicht irgendwie gerichtet. Er hat sich nicht bestechen lassen. Er hat sich nicht irgendwie manipulieren lassen. Er hat sein Gericht in Gerechtigkeit geführt. Er hat den Armen nicht benachteiligt. Er hat den Reichen nicht zugesprochen. Er hat in Geradheit gerichtet. Und er war sogar bereit, dort wo Verderbtheit war. Wir lesen hier, dass er mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Dass er sogar bereit war, genau zu sagen, was Sache ist. Und er hat es ja getan. Er hat die Wechsler aus dem Tempel herausgetrieben. Er hat gesagt, was hier passiert, ist ungerecht. Was hier geschieht, ist nicht das, was sein sollte im Tempel. Er hat die Wechsler und die Verkäufer aus dem Tempel herausgeworfen. Er hat den Pharisäern ganz klar das Wort gesagt, und wir haben es gerade in den letzten Sonntagen über die Wehe-Aussprachen von Jesu gehört, über die Pharisäer, über die Schriftgelehrten, die eigentlich voll geheuchelt haben, die was vorgespielt haben, die zwar ein bisschen Wissen hatten, aber oft mit ihrem Wissen nur die anderen belastet haben, anstatt selber einen Finger zu rühren. Jesus hat ihnen das ganz klar ins Gesicht gesagt. Er hat sich da nicht gescheut, Wahrheit auszusprechen. Er ist jemand, der in Gerechtigkeit richtet, der gerecht mit den Menschen umgeht. Und das finde ich so schön bei Jesus. Er ist nicht derjenige, der sich irgendwie manipulieren lässt. Auch wenn er jetzt nicht in dem Luxus lebte. Er sagte ab und zu, ich weiß gar nicht, wo ich mein Haupt jetzt hinlegen soll. Auf welchen Stein ich mein Haupt hinlegen soll. Also sein Bett war nicht immer weich, so wie wir es gerne haben. Er hat oft als Kissen einen Stein genommen. Und wahrscheinlich, wenn sie unterwegs waren, haben sie auch einfach da irgendwo am Rand geschlafen. Man ist zu Fuß unterwegs gewesen. Wenn es dann mehrere Tage dauerte, musste man da irgendwie auch mal zur Ruhe kommen. Er hatte sich nicht Hotels oder große Herbergen leisten können. Er hat sich einfach dorthin gelegt. Und sicherlich würde man sagen, naja, wenn jemand so arm ist, dann ist er doch bestimmt auch bestechlich. Nein, Jesus ließ sich nicht bestechen. Er hat in Geradheit die Wahrheit geredet. So weit in Geradheit, dass er dafür selber für diese Wahrheit sterben musste. Ich sehe, dass die Zeit sehr stark voranläuft. Und ich bin jetzt gerade mal bei der Seite 1 durch. Und ich habe 5 Seiten. Die 5 ist aber nicht so voll. Aber wir werden nicht alles durchgehen. Das sehe ich schon. Wir sind gerade in Jesaja Kapitel 11. Und jetzt sind wir im Vers 5. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Gerechtigkeit. Und Rechtschaffenheit. Beides war in Jesus zu sehen. Und er spricht zu uns dann in Epheser Kapitel 6, Vers 14 über den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dass wir auch diesen Brustpanzer anziehen sollen. Dass auch wir durch Gerechtigkeit gekennzeichnet sind. Wir Christen. Aus unserem Leben soll Gerechtigkeit hervorsprossen. Und ich hoffe, dass das eine Sache ist, die wirklich bei uns so ist, dass wir uns dann von Jesus einnehmen lassen. Dass auch wir, so wie er in Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit lebte, wir es auch tun. Und Paulus sagt, ihr habt dazu einen Brustpanzer. Ihr habt einen Schutz um euch herum. Ein Panzer. Und zwar den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann lesen wir, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, und damit will ich dann auch wahrscheinlich zum Ende kommen, springen wir ins Jesaja 42. Jesaja 42 ist sehr interessant. Dieser Abschnitt, den wir hier lesen, der wird auch so als Knechtsgesang bezeichnet. Es gibt so 4 Knechtsgesänge. Jesaja 53 ist zum Beispiel ein Knechtsgesang. Und Jesaja 42 ist der erste Knechtsgesang. Hier heißt es, sieh, mein Knecht, denn ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und dann heißt es auch wieder, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das haben wir ja schon angeschaut, der Geist Gottes auf Jesus Christus. Er wird das Recht zu Nationen hinaustragen. Und dann in Vers 2 lesen wir, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Als Jesus im Verhör war und man ihn beschuldigt hat mit allen möglichen und man ihn auch falsch beschuldigt hat, hat er nicht angefangen zu protestieren. Hat er nicht angefangen, sich zur Wehr zu setzen und zu sagen, ey Leute, das stimmt doch alles nicht. Eure Zeugnisse, die stimmen ja alle nicht. Als Pontius Pilatus ihn fragte, sagst du nichts dazu? Er schwieg. Er ließ seine Stimme nicht hören. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Er hat nicht versucht, sich zu verteidigen. Er ließ seine Stimme nicht hören. Und das lesen wir dann, wie gesagt, in Matthäus 26, Vers 63. Wir lesen es auch in Matthäus 12, Vers 19. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf der Straße hören. Das hat er auch so zitiert. ein Zeichen von ihm war das Schweigen. Er konnte schweigen. Er konnte auch Unrecht über sich selber ergehen lassen. Wenn ich jetzt über Christus spreche, über diese Eigenschaften, dann möchte ich auch das betonen, sind das auch Eigenschaften, die wir angenommen haben. Ich habe schon vorhin gesagt, mit Gerechtigkeit ist das ein Zeichen von unserem Leben, dass wir in Gerechtigkeit leben. Ist das ein Zeichen unseres Lebens, dass wir schweigen können, dass wir nicht immer uns verteidigen müssen, wenn wir beschuldigt werden, dass wir dann nicht anfangen herumzumachen und um uns zu schlagen. Jesus Christus, der ungerechterweise angeklagt worden ist und verurteilt worden ist, er war bereit zu schweigen. Er war bereit, sich das vollkommen zurückzunehmen und zu sagen, okay, wenn ihr das so seht, ich will jetzt nicht anfangen, mich da herauszureden. Und oft, wenn wir in der Wahrheit leben, dann müssen wir eigentlich auch gar nicht viele Worte machen. Wenn unser Leben durch Wahrheit gekennzeichnet ist, dann werden das die Menschen sehen. Dann muss ich da nicht eine Fahne von mich herumtragen und sagen, ja, Wahrheit, Wahrheit. Man wird es erkennen. Wenn wir in Wahrheit leben, werden Menschen es erkennen. Und dann können wir auch schweigen, wenn wir beschuldigt werden. Natürlich will jetzt jemand sagen, ja, müssen wir denn immer alles über uns ergehen lassen? Müssen wir nicht auch ab und zu mal was sagen? Es gibt Zeiten, wo wir mal was sagen müssen. Auch Jesus hat ab und zu mal was ganz deutlich gesagt. Aber wir sagen oft zu viel. Wir versuchen oft zu viel, uns in Worte zu hüllen und es laut herauszuposaunen. Jesus sagt, mach das in Schweigen. Du musst nicht immer bei jedem Punkt streiten oder dich rechtfertigen. Die Wahrheit wird sich offenbaren. Wie gesagt, ich muss jetzt stehen bleiben. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Ich denke, wir haben so einiges von Jesus schon hier in diesen paar Versen gesehen. Jesaja 42 von 1 bis 9 enthalten so viele Wahrheiten. Ihr könnt euch das nochmal gerne selber anschauen. Jesaja 53, auch 52 schon am Ende, sind so viele Wahrheiten über Jesus, die ihr euch gerne auch selber anschauen könnt. Jetzt wollen wir zum Abendmahl schreiten. Und ja, ich möchte da noch einmal aus Jesaja 53 uns etwas lesen. Und zwar fange ich gleich von Anfang an. Und hier heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. aber der Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld. Ich bleibe auch jetzt hier stehen, das war jetzt bis Vers 6, was ich gelesen habe. Was für ein Bild über die Leiden Jesu Christi. Jesaja sah das voraus. Er sah Jesus als denjenigen, der bestraft wurde. Er sah Jesus als denjenigen, der allein gelassen worden war. Er sah Jesus als denjenigen, der geschlagen worden ist. Und Jesaja sagt, um meiner Sünden war das. Wir liefen alle in die Irre. Aber ihn hat er Strafe getroffen. Jesus hat sich stellvertretend für uns hingegeben. Er hat sich gegeben, damit uns die Strafe nicht trifft. Was für eine Gnade und was für ein Vorrecht, dass wir diese Erlösung in Jesus Christus haben. Und dieses Abendmahl, das erinnert uns daran. Wenn wir das Abendmahl jetzt einnehmen, dann wird uns gesagt, sollen wir daran denken. Sollen wir daran denken, was er für uns getan hat. Und dazu lese ich jetzt noch ganz kurz aus 1. Korinther Kapitel 11. Ich bin jetzt im falschen Kapitel dran. Natürlich kann ich dann das nicht finden. 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Lasst uns für das Brot danken und für den Wein oder den Traubensaft. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich Jesaja so offenbart hattest und dass er so über dich reden konnte, über das, was dir und an dir geschehen wird. Und ich danke dir dafür, dass er diese Sicht hatte. Und wir bitten dich, dass wir, die wir jetzt so einiges von dir gehört haben, dass wir angesprochen werden. Und Herr, wenn wir jetzt gleich das Brot essen, den Kelch trinken, wollen wir es tun, um daran zu denken, was du für uns getan hast. Danke dafür. Und danke, dass wir das Brot haben. Danke, dass wir den Kelch haben. Danke, dass du, Jesus, dich brechen ließest. Danke, dass du dein Blut vergossen hast. Und Herr, wenn wir es jetzt zu uns nehmen, bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns nahe trittst und dass wir gesegnet werden dadurch, dass wir uns an dich erinnern, an das, was du für uns getan hast. So segne uns jetzt beim Abendmahl und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Liebeszeichen schenkst. Amen.